why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen beim Überall Geschichte Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Geschichte, Geschichtskultur. Und heute, Alan, sprechen wir über Kino. Du warst im Kino, hast dir Oppenheimer angesehen. Erzähl.
Ja, war sehr lange. Das ist meine erste Erinnerung. Ich frage mich immer, warum man eigentlich im Kino keine Halbzeitpause mehr macht. Das war früher noch anders. Aber gut, inhaltlich war es ein Film über den Physiker J. Robert Oppenheimer, den ich gesehen habe. Also der Vater der Atombombe. Und ihm wird ja quasi während des Zweiten Weltkriegs die Mitarbeit aufgetragen am streng geheimen Manhattan Project, der Entwicklung der Atombombe. Und die Geschichte endet ja damit, dass 1945 diese erste Atomexplosion der Welt stattfindet. Also die erste Bombe wird getestet und danach abgeworfen über Hiroshima. Und der Film ist so eine Art Mischung aus Biografie, und er beleuchtet so das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft, Politik und Militär.
Ja, Alan, wir sind ja kein Kino-Podcast, kein Film-Review-Podcast, sondern wir sprechen über Geschichte. Du hast dir Geschichtsstunde Made in Hollywood angeschaut und ja, man kennt ja den Namen Oppenheimer, man kennt vielleicht den Begriff Manhattan Project, also das Projekt, das sich mit dem Bau der Atombombe auseinandergesetzt hat. Ja, und jeder kennt Hiroshima und Nagasaki, die Namen der Städte, die mit den Bomben ja dem Erdboden gleich gemacht wurden. Und ich habe so auch ein bisschen den Eindruck bekommen, dass der Film natürlich auch so ein bisschen diesen Kult um Oppenheimer aufgreift, auch so diesen Topos vom Vater der Bombe, der ja auch so ein bisschen in unserer Erinnerungskultur festgeschrieben ist. Und mit Hiroshima wurde ja auch klar, das erste Mal vielleicht in der Geschichte der Menschheit, dass sich der Mensch eigentlich per Knopfdruck selber auslöschen kann. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, über Hiroshima.
Ja, genau, weil Hiroshima, ich glaube, du hast völlig recht, ist bis heute verbunden mit einem Massaker gewaltigen Ausmaßes, unerreicht eigentlich. 6. August war das 1945, als um 8.15 Uhr die Bombe auf die Stadt niederging, also als die USA die abwarfen. Heute weiß man, 280.000 Menschen sind an der Bombe gestorben. Unmittelbar und in den Wochen und Monaten und zum Teil Jahren danach. Das ist quasi die größte und tödlichste Bombe, die jemals in einem Krieg eingesetzt wurde. Es steht symbolisch und ultimativ für den Schrecken des Atomkriegs.
Genau. Und wir haben ja auch diese Bilder vielleicht im Kopf, der Atompilz, die Ruinen. Aber wer weiß denn eigentlich, was nach dem Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki passiert ist? Also warum wissen wir heute, wie das damals aussah? Warum wissen wir, wie die Menschen gelitten haben? Darüber wollen wir heute sprechen, über quasi das Nachleben der Bombe, was nach der Bombe passierte. Also nicht unbedingt eine politisch-militärische Geschichte, sondern auch vielleicht eine Geschichte der Wahrnehmung dieser Bombe. Und wir wollen natürlich auch über den Mann sprechen, ohne den Oppenheimer, also dieser Mythos, diese Erinnerungsfigur, eigentlich gar nicht möglich geworden wäre. Also man könnte sagen, die zweite Seite der Medaille, die Kehrseite, the untold story dieser Atombombe.
Genau, The Untold Story trifft es gut, weil wir werden sprechen über John Hersey. Das ist der amerikanische Journalist, der eigentlich den ersten großen Bericht geschrieben hat in einer Zeitschrift, der den amerikanischen und auch ja einer Weltöffentlichkeit wirklich vor Augen gehalten hat, was da passiert ist. Weil das war eben nicht sofort klar. Heute wissen wir, du hast es gesagt, heute wissen wir um den Schrecken, den dieser Atombombenabwurf ausgelöst hat. Aber das war eben in den ersten Wochen, Monaten und sogar, eigentlich kann man sagen, im ersten Jahr nach dem Abwurf der Atombombe nicht klar. Die US-Regierung, die Japan dann nach der Kapitulation verwaltet hat, die war eigentlich ein Jahr lang recht erstaunlich erfolgreich dabei, das Ausmaß der Zerstörung zu vertuschen. Das betrifft vor allem, aber nicht nur, aber vor allem die Langzeitfolgen der Strahlung, der tödlichen da wurde ein Mantel des Schweigens darüber gelegt. Und ja, es brauchte einen Journalisten, der das veröffentlichte. Und das wollen wir heute ein bisschen erzählen.
Wie kam das? Also wie konnte das überhaupt vertuscht werden? Beziehungsweise was hat Hershey gemacht, als er diesen Artikel veröffentlicht hatte?
Dieser Artikel, den hat er, und das war schon mal speziell, vor Ort recherchiert. Das war damals eben sehr schwierig. Er war einer der ersten Medienschaffenden, der nach Hiroshima gelangt ist. Er hat dort mit Überlebenden gesprochen und er hat halt von ganz nahe und mit einem sehr menschlichen Zugang die Opfer ins Zentrum gerückt, seiner Geschichte, seines Artikels. Und er hat das gemacht gegen den Widerstand der US-Militärzensur, die den Artikel zumindest am Anfang eigentlich lieber verhindert hätte.
Also ein Stück Mediengeschichte, das bis heute nachwirkt.
Ja, unbedingt.
Also Oppenheimer. Vielleicht, bevor wir ein bisschen mehr eintauchen, haben den Artikel von Hershey und da drängt sich natürlich die Frage auf, gibt es weitere Quellen? Worauf stützen wir uns?
Es gibt ein sehr gutes, sehr empfehlenswertes Buch von Leslie Bloom, erschienen vor ein paar Jahren. Das ist eine amerikanische Journalistin, Historikerin, die hat ein Buch geschrieben, Fallout, wo sie eben die Geschichte dieses Artikels von John Hershey nachgezeichnet hat. Und wenn wir heute sprechen über dieses Thema, dann beziehen wir uns auch stark darauf. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Ist ein gutes Buch, können wir sehr empfehlen.
Okay. Und vielleicht bevor wir wieder zu Hershey zurückkommen und wie er da diesen Artikel recherchiert und geschrieben hat, vielleicht noch ein bisschen Kontext. Wir befinden ja, du hast es eingangs schon gesagt, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Der war im August 1945 in seinen letzten Zügen. Also Hitler hatte da bereits Selbstmord begangen. Deutschland hatte am 8. Mai bedingungslos kapituliert. Aber in Asien, da tobte immer noch dieser Weltkrieg. Also Asien, wo auch der Krieg früher einsetzte, 1937 mit Japans Angriff auf China. Da dauerte der Krieg weiter an im Pazifik. Und auch ganz wichtig natürlich für diese Geschichte mit dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 war quasi die USA in den Krieg hineingezogen worden. Und ja, dieser Krieg im Pazifik war ungemein verlustreich. Also die Taktik der Amerikaner war ja quasi von Insel zu Insel immer weiter an die japanischen Hauptinseln heranzukommen. Und nur so ein kleines Beispiel auch für diese unglaublichen Verluste, die da zu beklagen waren. Also zum Beispiel die Insel Okinawa, die so den letzten Sprung vor den Hauptinseln darstellte. Da kamen etwa 12.500 US-Soldaten um bei der Eroberung dieser Insel. Und man sagt, dass bis zu 100.000 japanische Soldaten starben bei der Verteidigung dieser Insel und darüber hinaus noch etwa 120.000 Zivilisten. Das sind unglaubliche Zahlen, die da an Opfern anfallen. Und ja, Japan machte eigentlich trotz allem keine Anzeichen zu kapitulieren, also trotz dieser unglaublichen Opfer. Und das gängige Narrativ ist ja auch, dass sich die US-Regierung überlegte, eine Invasion dieser Inseln wäre mit enorm hohen Verlusten verbunden gewesen. Also es gab Überlegungen dazu, die Hauptinseln mit einer Landungsoperation einzunehmen. War aber natürlich mit extrem hohen Verlusten verbunden, politisch heikel. Man rechnete da, dass der Krieg sich nochmal 2 bis 3 Jahre hinziehen würde. Und ja, vor diesem Hintergrund, so eben das Narrativ, wäre es natürlich eine Alternative, diese Atombomben abzuwerfen. Denn ja, damit könnte man sich ein paar Jahre Krieg ersparen, ganz viele Leben retten, auch Zivilistenleben, so die Argumentation. Und das habe dann letztlich den Ausschlag gegeben für die Entscheidung, diese Bomben abzuwerfen. Und ja, dieses Narrativ, das müssen wir später unbedingt nochmal aufgreifen, ein bisschen nochmal darüber reden. Jedenfalls, der Abwurf, du hast es gesagt, erfolgte am 6. August über Hiroshima, am 9. dann über Nagasaki und kurz darauf kapitulierte Japan am 2. September. Und was passiert jetzt? Also der Krieg ist eigentlich vorbei, der Weltkrieg. Was passiert?
Zunächst ist da einfach grenzenlose Euphorie in den USA. Man hatte diesen Krieg gewonnen, man hatte die Japaner besiegt nach den Nazis und man war einfach froh auch, dass es vorbei war. Was aber wirklich passiert war in diesen letzten Kriegswochen, das war in den USA eigentlich gar nicht so klar. Man hatte diese Meldungen über diese beiden Atombombenabwürfe, aber es vergingen mehrere Wochen, in denen in der US-Presse eigentlich relativ wenig über die Situation in Hiroshima und Nagasaki zu lesen war. Weil, ganz banal, es gab eigentlich keine westlichen Journalisten in Japan. Die waren vor dem Krieg ausgewiesen worden. Japan ist eine Insel, bekanntlicherweise. Auch nicht so leicht, da besonders in Kriegszeiten wieder reinzugelangen. Und es gab zwar Berichte der japanischen Presse über die Folgen der Atombombenabwürfe, vor allem über die Strahlung, die selbst Menschen tötete, die zunächst den unmittelbaren Abwurf, die Explosion, die Druckquelle überlebt hatten, die dann aber an der Strahlung starben. Diese Berichte gab es und sie sickerten vereinzelt auch in die USA ein. Aber das war eben ein sehr heikler Zeitpunkt aus US-Sicht, weil Zehntausende US-Soldaten daran waren, Japan zu besetzen als Okkupationsmacht, als Besatzungsmacht mit dem Ziel, ja eben da eigentlich eine Militärregierung fürs erste Mal zu installieren. Und deshalb
wäre natürlich nicht gut gekommen.
Genau, also die Nervosität war groß, man wollte. In den USA hatte zumindest die Regierung kein Interesse, dass darüber auch groß berichtet wurde und sie nahmen entsprechend auch Einfluss auf die US-Presse, dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. Es gab dann einen ersten Journalisten, US-Journalisten, der einen Augenzeugenbericht geschrieben hat. Der Mann hieß Leslie Nakashima. Man hört schon dem Namen nach, er war halber Japaner, also Doppelbürger, US-japanischer Doppelbürger. Und der war quasi der einzige westliche Journalist, der während des Kriegs da geblieben war. Er war eigentlich gestrandet in Japan. Ja. Er schrieb dann einen ersten Augenzeugenbericht, sandte ihn über eine kleine Nachrichtenagentur in die USA und darin erwähnte er auch die grausamen Verbrennungen der UV-Strahlen, die die Bombe hinterließ, und er erwähnte auch, dass die Strahlung immer noch Menschen tötete. Und die New York Times, so als Leitmedium, die druckte das Ende August 1945 auch ab. Allerdings auf der vierten Seite, also ein bisschen klein, ein bisschen verschämt und ohne die Hinweise auf die Strahlungsfolgen. Das hatte man in einem Anflug von Selbstzensur rausgenommen. Dafür hatte man ein Zitat reingeflickt von Leslie Groves, das war der Chef des Manhattan Projects. Also wer den Oppenheimer-Film gesehen hat, das ist der Mann mit dem Schnauz. Und ja, das Zitat ging in die Richtung, die sagte, glaub das nicht mit den Strahlen, das ist alles japanische Propaganda.
Ja, okay. Der Leslie Nakashima, der hatte wahrscheinlich auch schlechte Karten, wenn er da quasi in Japan geblieben ist und nun kommt dieser Bericht aus Japan, dann noch mit diesem Namen, halber Japaner, der war wahrscheinlich sowieso schon diskreditiert. Nun aber, wie kommt man auf diese Idee, dass es japanische Propaganda ist? Oder warum verfängt das? Warum kommt da nicht mehr? Es ist ja eigentlich eine Riesengeschichte, diese Bomben. Und es gibt natürlich, ich weiß gar nicht, ob er das nach dem Abwurf gesagt hat, aber Oppenheimer wird ja dieses Zitat nachgesagt, das er angeblich aus dem Sanskrit hat. Ich bin der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Also quasi ein Bewusstsein für diese unglaubliche Kraft der Bomben. Und Truman, also der Präsident der Vereinigten Staaten, hatte am 7. August, also einen Tag nach dem Abwurf der Bombe, auf dem Heimweg in die Vereinigten Staaten, also er war gerade in Europa an einer Konferenz, von Bord des Kreuzers USS Augusta berichtet, Zitat, die Kraft, aus der die Sonne ihre Macht bezieht, ist auf diejenigen losgelassen worden, die dem fernen Osten Krieg brachten. Also schon so ein bisschen verklausuliert, aber doch, klar, wir lesen das heute quasi mit dem Wissen darum, wie diese Bombe funktioniert, und wir wissen, die Kraft der Sonne, die Kernfusion, oder besser gesagt die Kernspaltung, die natürlich eine unglaubliche Zerstörungskraft hat. Aber da ist ja eigentlich schon angetönt, dass man da neuartige Bomben wirft oder geworfen hat. Und Truman fordert dann auch zur sofortigen Kapitulation auf und schiebt danach, Zitat, wenn Sie unsere Bedingungen nicht akzeptieren, dann mögen Sie einen Regen der Zerstörung aus der Luft erwarten, wie er noch nie auf der Erde gesehen worden ist. Und ja, das deutet ja schon so ein bisschen an, oder lesen wir das einfach quasi im Nachgang und war das in diesem Moment gar nicht so klar? Also warum verfängt diese Propaganda? Weil es ist ja eigentlich eine Riesengeschichte.
Ja, das ist es. Und es war natürlich schon klar, dass die Zerstörung groß war, dass diese Bomben, die wurden ja auch gehypt. Also die waren ja schon, man schrieb denen schon auch diese große Zerstörungskraft zu. Aber die Militärzensur, die spielte wirklich eine entscheidende Rolle. Die endete eigentlich zwar formell mit dem Ende des Kriegs, aber das War Department, das Kriegsministerium, das blieb noch eine Zeit lang bestehen, und das schrieb dann zum Beispiel auch am 14. September, so einen guten Monat nach dem Abwurf der Bombe über Hiroshima. Die schrieben an die führenden Pressehäuser in den USA, und die hatten da eine Bitte drin von Harry Truman, den du erwähnt hast, den Präsidenten. Ja. Und die Bitte war ganz klar: Bitte schränkt eure Berichterstattung über die Atombombe ein. Ihr könnt über den Krieg berichten, ihr könnt über den Sieg berichten, ihr könnt berichten, dass wir quasi durchschlagende, ja, militärische Potenziale da zur Anwendung gebracht haben, aber die Atombombe, bitte möglichst nichts darüber wegen nationaler Sicherheit. Das Argument, das natürlich oft kommt. Aber das Ziel war klar, man wollte unbedingt vermeiden, dass andere Mächte, konkret die UdSSR, die Sowjetunion, dass die irgendwelche Informationen über die Atombombe erhielten. Auch solche, nach denen man dann vielleicht quasi rückwärts darauf schließen konnte, ja, wie die Beschaffenheit genau ist, wie die abgeworfen werden muss, all diese wichtigen Fragen, weil noch waren die USA ja die einzigen mit der Atombombe, kurz nach dem Krieg. Ja. Und deshalb hatte die US-Regierung halt wirklich dieses Interesse, dass die Weltöffentlichkeit nicht allzu viel erfuhr über diese Zerstörung. Ja. Das war so der eine Teil. Und der andere war, dass man halt die Atombombe schon als sehr potent, sehr mächtige Waffe darstellte, aber immer eigentlich noch so ein bisschen als konventionelle Bombe. Und das hatte damit zu tun, dass du, was du vorher schon angeschnitten hast, man hat es, das war so das Argument der militärischen Notwendigkeit. Wir müssten einfach so diese extrem potente Bombe einsetzen, um weiteres Leid, um weitere Verluste, vor allem auch auf der eigenen Seite, abzuwenden oder einzuschränken. Aber ja, das war wirklich das Kalkül, möglichst nicht zu viel erwähnen. Und dann, glaube ich, gibt, das ist die Seite von der Regierung und wie sie Einflussnahme auf die US-Presse. Aber es gibt auch noch eine Nachfrageseite, in Anführungszeichen, und die, glaube ich, war schon, dass die amerikanische Öffentlichkeit, die war schon recht bald nach Kriegsende an einem anderen Punkt. Die war nach mehreren Jahren kriegsmüde. Was die Leute interessierte, nachdem der Krieg gewonnen war, waren vor allem die amerikanischen Soldaten, die GIs, die in Europa und in Asien waren und jetzt endlich heimkommen sollten. Der Aufbau Europas, des zerstörten Kriegseuropas, das war etwas, was die Öffentlichkeit stark beschäftigte. Man sieht das in den Medien der Zeit. Marshallplan dann, die Vordiskussionen, die Jagd nach den Nazis natürlich, nach den Kriegsverbrechen des Regimes. Und dann geostrategisch war man halt schon dran, den Beginn des Kalten Kriegs mit der Sowjetunion zu antizipieren und auch sich zu fragen, wie man damit umgeht. Also das waren so quasi die Themen, die ziemlich schnell dann einfach wichtiger waren.
Ja, wobei man da ja dann auch sagen könnte, gerade diese beginnende Auseinandersetzung mit der Sowjetunion hätte ja auch Anlass sein können, um ja diese Bombe, dieses militärische Potenzial konkreter herauszuheben, also diesen technologischen Vorsprung herauszuheben. Heute wissen wir auch, dass Stalin bereits 1943 quasi die Entwicklung einer Atombombe in Auftrag gegeben hatte. Jedenfalls soll er auch durch einen Mitarbeiter, glaube ich, des Manhattan Projects informiert gewesen sein über ja die Fortschritte der Physiker in den USA. Und man weiß heute, dass Stalin eigentlich wusste, dass die USA die Bombe hatten. Und ja, das Zünden dieser Bombe und dann auch quasi das Propagieren einer technologischen Überlegenheit hätte ja auch quasi in dieser beginnenden Auseinandersetzung mit den UdSSR eine Marke sein können, um sich zu positionieren. Und es gab ja dann schon auch Berichte, oder? Also es ist,
ja, die gab es schon.
Ist nicht so, dass es quasi komplett unter den Teppich gekehrt worden wäre.
Nein, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Nein. Aber eben die Art und Weise der frühen Berichte, die ist eben schon vielsagend. Es gab zum Beispiel in der New York Times Berichte, die waren geschrieben von einem Wissenschaftsreporter, einem bekannten Journalisten dieser Zeit, der hieß Bill Lawrence und der war eben nicht nur als Journalist für die New York Times da, sondern der war auch gleichzeitig der Historiker des Manhattan Projects, also dieses Projekt zur Entwicklung der Atombombe, angestellt und bezahlt vom Militär.
Also man wusste bereits, dass man da Geschichte schreibt.
Ja, genau. Und man wollte auch die Kontrolle über diese Geschichtsschreibung behalten. Ja. Und es gab dann auch andere Artikel, da wurde schon durchaus einiges öffentlich gemacht. Also es war klar, dass die Hiroshima und Nagasaki komplett zerstört waren. Es war klar, dass die Opferzahlen sehr groß waren. Selbst der Aspekt des Strahlentods war ein Thema. Aber immer wieder kam da halt der Vorwurf, das ist japanische Propaganda.
Ja.
Und es war schwierig, andere Quellen zu haben, weil es war ja schwierig, reinzukommen. Japan, wie gesagt, war besetzt von den USA. Zuerst waren es, während des Kriegs, waren es die Japaner, die keine Journalisten reinließen. Und nachher war es die US-Militärverwaltung. Japan war eine Insel, also eine Inselgruppe, unter einem strengen Lockdown. Wenn man da rein wollte, ging das nur mit dem US-Militär.
Und einer hat es eben doch dann geschafft, also John Hersey. Wie kommt der nach Japan rein und ja, vielleicht auch, wer war er? Also wie kommt er da rein? Was sind seine Beweggründe? Wer ist das?
Ja, John Hersey, um es ein bisschen biografisch aufzurollen, der wurde 1904 als Kind von Missionaren in China geboren, kam erst mit 10 dann in die USA, ging dort an diverse Elite-Unis, Yale, Cambridge dann in England, und ist dann vor dem Zweiten Weltkrieg in den Journalismus eingestiegen, bei Time Magazine, diesem großen, renommierten Nachrichtenmagazin. Übrigens, nachdem er ein Essay geschrieben hatte über die schlechte Qualität der Time, da hat es den geschickt und die fanden, okay, den stellen wir gleich an. Er ist dann 1939 nach China gegangen und war während des Zweiten Weltkriegs Kriegsberichterstatter.
Ja.
Und zwar in Asien und Europa. Und er war schnell galt schon schnell als großes Talent. Er hat auch sehr wagemutig gehandelt. Er war dabei bei der Landung der Alliierten in Sizilien an der Front. Er war bei der Schlacht von Guadalcanal im Pazifik, eine sehr entscheidende, sehr auch verlustreiche Schlacht zwischen den Japanern und den USA. Und er ist dann kurz vor Kriegsende zurückgekehrt in die USA. Auch gefeierter Journalist. Es gab da diese Hemingway-Vergleiche. Er hat auch 2 Romane geschrieben. Für den einen hat er den Pulitzer-Preis erhalten. Er war wirklich ein großer Mann.
Schon nicht nichts, ja.
Nein, gar nichts. Nein, er war eine Nummer. Aber galt übrigens immer, also zum Beispiel im Gegensatz zu Hemingway, immer als bescheiden. Stellte sich eigentlich nicht gerne in den Vordergrund. Und der saß dann halt in New York während des Endes des Kriegs, als klar war, dass jetzt zu Ende ist, als die Atombomben abgeworfen wurden. Und er war entsetzt, weil ihn hatte schon im Krieg immer umtrieben, das war sein Thema, auch seine Bücher, wie der Feind entmenschlicht wurde. Und er entschied dann, okay, das passiert jetzt hier auch im großen Stil mit dem Abwurf dieser Bomben. Ich will dahin, ich will zum Feind und ich will schauen, was das auch mit ihnen macht und was es mit uns macht, uns Amerikanern, dass wir zu so einer Tat bereit sind. Und er entschied das, ja, das erklärte das eigentlich zu seinem Ziel.
Ja.
Und er fand dann auch mit dem New Yorker, das ist ein anderes Magazin, eine andere Zeitschrift, weil er inzwischen da arbeitete, die fanden das auch eine gute Idee und ja, ab dem Moment war das eigentlich seine Mission.
Okay. Und Es ist ja auch spannend, es gibt ja so einen berühmten Eintrag im Tagebuch von Truman, also dem Nachfolger von Roosevelt, der dann eben im April 1945 zum Präsident der Vereinigten Staaten geworden war. Und der schrieb da, ich glaube, dass die Japsen klein beigeben werden, ehe Russland eingreift. Also so ein bisschen dieser despektierliche Ton, du hast von der Entmenschlichung gesprochen und das war ja ganz stark auch in der amerikanischen Gesellschaft, die Japaner als minderwertiges Volk, das man nun in die Schranken weisen muss. Und das zeigt eigentlich dieses Zitat ganz schön. Aber gehen wir doch zurück nun zu Hersey. Wie kommt er jetzt dahin? Also wie kommt er nach Japan rein? Weil du hast ja gesagt, die Insel, Lockdown, da kommt man nicht einfach so hin. Und dann kommt er rein, was macht er da? Also was ist sein Plan, was möchte er herausfinden?
Ja, es ist so, das Militär musste jedes Gesuch, wurde also genau geprüft. Was John Hersey half, war, dass er einen guten Ruf hatte. Ja. Und mit diesem Ruf und auch mit einigen Beziehungen hat er dann eine Akkreditierung beantragt, zuerst zur US-Flotte in China. Die hat er dann auch im Dezember 1945 erhalten. Er ging dann nach China, blieb aber dort hängen. Er lag auch wochenlang im Bett mit einer Infektion, ging ihm gesundheitlich schlecht, hatte da Fieberwahn, Fieberträume und in einer dieser Fiebererkrankungen lag er in einem Bett und das war dann im Nachhinein sehr wichtig für diese Geschichte. Und er las dann ein Buch, das dort rumlag, das ihn sehr inspirierte. Und das war ein Buch von, ich glaube, 1927 über ein Unglück in den Bergen von Peru, bei dem 5 Menschen starben, als so eine Hängebrücke gerissen ist und die in den Abgrund riss. Und der Autor, der hatte das damals stilistisch so beschrieben, dass er halt die Leben dieser 5 Menschen skizziert hat in einzelnen Porträts bis zum Moment des Unfalls, wo es quasi alles zusammenkam. Ja. Und als Hersey das las, dachte er, das ist meine Idee, das will ich machen mit Hiroshima.
Ja.
Mit Japan. Ich will das ganz nahe an den Menschen erzählen.
Schicksale zeigen.
Genau.
Ja.
Und ja, das war dann, das half ihm dann wahrscheinlich auch nochmal seine Absicht zu festigen, dass er wirklich nach Japan rein wollte. Und er machte dann weitere Gesuche und es klappte dann auch. Im Mai 1946 erhielt er die Bestätigung in China, dass er nach Japan rein könne. Mit einem Flug der US Air Force. Die machten dann schon regelmäßig Flüge rein, wo eben Leute, die eine Bewilligung hatten, auch reinkamen. Und er war dann auf einem dieser Flüge.
Ja, er fliegt jetzt also nach Japan. 9 Monate nach dem Abwurf landet er, findet da quasi den Schrecken vor. Und bevor wir uns dem widmen, Alan, ist vielleicht ein guter Moment, um eine kurze Pause einzulegen. Bis gleich. Ja, hier sind wir wieder beim Überall Geschichte Podcast. Wir sind gerade mit John Hersey auf dem Weg nach Japan. Wie muss man sich das vorstellen?
Er geht mit dem Zug nach Hiroshima. Der Bahnhof ist so etwas vom Letzten, das nicht komplett zerstört ist, weil es ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und ja, was Hersey da sieht, ist eine Zerstörung, die ihn sehr stark erschüttert. Er schreibt das dann auch in seinen Tagebüchern, er habe ja schon viel gesehen, in diesem Krieg vor allem, aber so etwas noch nie. Also diese Druckwelle, die hat alle Gebäude in einem riesigen Umkreis zerstört. Von einem Wiederaufbau ist 9 Monate, fast 10 Monate danach noch nichts zu sehen. Es gab überall einfach Ruinen und die Menschen, die lebten in Verschlägen aus Wellblech und Holz. Ja. Viele hatten nicht einmal Dächer. Es gab viel zu wenig Nahrung, es gab zu wenig Medikamente, die Leute waren schrecklich versorgt.
Ja.
Und das ist das Hiroshima, in das er da reinkommt. Und er macht sich dann dort auf die Suche nach einem Menschen, von dem er gelesen hatte, quasi in der Vorbereitung. Das war ein Jesuit, also ein Priester, der da eine Mission geführt hat, ein Deutscher namens Hugo Lassalle. Und er hat über den gelesen und er dachte sich, das wäre eine gute Person, um ihn auch Leute zu vermitteln. Und er hat ihn dann auch gefunden.
Okay. Und also dieser Priester, der ist, gehe ich mal davon aus, ein Überlebender, weil man kam ja nicht ohne weiteres nach Japan rein. Das heißt, der war schon dort.
Der war schon dort.
Als die Bombe abgeworfen wurde. Und genau.
Ja, der stand in der Mission zusammen mit ein paar anderen Priestern, als am 6. August die Bombe einschlug. Er dachte auch zuerst, er sterbe.
Ja.
Er hat das dann verletzt überlebt. Und er und die anderen Priester, die sind geflüchtet. Sie hörten Schreie der eingeschlossenen Menschen, die da auch verbrannten bei lebendigem Leib rund um sie herum. Mhm. Die Priester nahmen so viele Flüchtlinge auf, wie sie konnten. Sie hatten so Außenstationen offenbar, wobei das ja so oft und sehr viel konnten sie dann nicht mehr tun, weil die Leute, die waren zumeist schwer verletzt. Mhm. Das war so dieser Mann, den John Hersey aufgesucht hat. Und er und die anderen Priester, die es noch gab, die vermittelten ihm dann Überlebende, also Japaner. An denen war er vor allem interessiert, an Leuten aus Hiroshima. Und er fand auch jemanden, der übersetzte, weil er konnte kein Japanisch. Er konnte ja auch keinen offiziellen Übersetzer dabei haben, weil das wäre jemand gewesen, der vom US-Militär dann hätte ihm zur Seite gestellt werden müssen.
Und wäre er aufgeflogen.
Genau, dann wäre er aufgeflogen, weil eigentlich sein Visum oder seine Akkreditierung erlaubte ihm eigentlich gar nicht, jetzt zu sehr alleine in Hiroshima unterwegs zu sein. Der hat das also sehr ausgereizt und eben nur schon deshalb konnte da niemanden dabei haben, der jetzt ihm irgendwie offiziell Übersetzungsdienste leistet. Also er hat dann einen dieser Priester genommen und die Leute, die sie dann gefunden haben, zusammen, das wurden die Protagonisten für Herseys große Geschichte. Das waren ganz unterschiedliche Leute. Ein Pastor war dabei, ein Arzt, eine Sekretärin, eine Mutter von drei Kindern. Er recherchierte einen Monat, sprach mit viel mehr Leuten, aber hat dann sich quasi am Schluss entschieden für seine...
ausgesucht.
Genau, die, von denen er fand, deren Geschichte steht für etwas, das ich erzählen möchte. Und als er das hatte, da entschied er sich, gut, gehe ich zurück in die USA und ja, schreibe das auf. Und er hatte dann nämlich auch eine Deadline, weil die Idee war, vom New Yorker, von der Redaktion aus, dass man diese Geschichte auf den ersten Jahrestag hinbringt. Also so August 46 plus minus, das war die Idee.
Ja. Jetzt kommt Hersey also zurück in die USA, bringt da all diese ja, schrecklichen Eindrücke, auch Erlebnisse, die er geschildert bekommt, mit, schreibt seinen Artikel, der dann eben im New Yorker erscheinen wird, also so Nachrichten, Kultur, Literatur, Zeitschrift. Und die Frage ist ja schon, zum einen, ja, hat er sich an seine Inspiration gehalten, offenbar, also du sagst, er hat sich diese Personen rausgesucht und beschreibt deren Schicksale. Und was beschreibt er jetzt, beziehungsweise was passiert? Also er liefert jetzt diesen Artikel und der wird ja dann quasi die ganze Wahrnehmung dessen, was Hiroshima ist, was Hiroshima auch heute noch darstellt, verändern.
Ja, und das wusste oder zumindest ahnte er auch, als er schrieb, und auch die Redaktion ahnte das. Also alles, was Hersey tat, nachdem er mal zurück in den USA war, das macht er unter strenger Geheimhaltung. Also nicht mal seine Kollegen beim New Yorker waren eingeweiht. Dass man wusste, der Hersey, der war in Hiroshima, und aber nicht mal das. Also es war alles sehr geheim. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, er hielt sich wirklich an sein Gerüst mit diesen sechs Protagonisten. Er hat dann die Geschichte in mehrere Teile aufgeteilt. Der erste war der Morgen dieses 6. August, wo er quasi von jedem Protagonisten nacherzählt hat, wie deren Tag begann, wie sie den Einschlag der Bombe erlebten, wie sie ihn überlebten. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo immer noch sehr im Moment drin ist, wie die Leute versuchen, auch ihre Familien und Nachbarn zu retten, was in den seltenen Fällen gelingt. Es ist sehr detailliert, man liest auch vom Sekretär, zum Beispiel von der Jesuitenmission, der so verzweifelt ist, dass er, weil er alles verloren hat und alle verloren hat, dass er zurückrennt in die brennende Stadt und quasi sich, ja, umbringt, indem er in die Flammen rennt. Ja. Es ist sehr viel wirklich Beklemmendes drin. Man liest über das menschliche Leid und den ganz konkreten Schrecken bis hin zu wirklich Sachen, wo man zweimal, dreimal schluckt, also wie quasi jemand nach versucht, ein Opfer zu fasten auf einem Boot, um es an Land zu ziehen, und dann fällt den Brandopfern, weil die Leute sind ja schwer verbrennt, dann fällt denen die Haut ab. Es ist auch, es ist wirklich, er schont da niemand. Schrecklich. Ja. Und der vierte Punkt, und das ist dann auch wirklich wichtig für eben die Lesart dieser Atombomben und des Abwurfs. Er schreibt über den Fallout. Also das, was die Radioaktivität in Hiroshima mit der Umwelt macht, mit den Menschen macht. Und dazu hat er sich dann auch, als er in Japan ist, japanische Studien beschafft, ebenfalls geheim.
Mhm.
Und das waren Studien, wo schon, natürlich keine Langzeitstudien, aber wo schon die Japaner vor Ort das untersucht haben, die Strahlenbelastung der Böden, der Menschen, der Opfer. Und er hat das auch rausgeschmuggelt eigentlich. Und ja, das ist dann auch der Teil, der später dann auch für Furore sagt. Er nannte übrigens auch erstmals die Zahl von 100.000 Japanern, die durch die Bombe direkt getötet wurden. Heute wissen wir, es waren mehr, aber das war damals... Ja, aber das war damals schon mehr, als man wusste.
Mhm.
Und ja, also die Geschichte wurde groß, auch ganz in banaler Hinsicht. Es waren 30.000 Wörter, das ist sehr viel. Und der Chefredakteur des New Yorker, der entschied dann, wir machen daraus ein ganzes Heft. So monothematisch, nichts anderes. Und ja, dann begann die Arbeit am Text nochmal richtig, also das Feilen, das Editieren, das Überarbeiten, und eben, das war alles streng geheim.
Ja. Und also ich meine, das Militär riegelt die Insel ab, er kommt trotzdem rein, er schafft es, die Studien rauszuschmuggeln, er arbeitet da jetzt im Geheimen, editiert, überarbeitet seinen Text, gibt aber immer noch Militärzensur. Also die Regierung bzw. das Militär hat immer noch ein Interesse, dass das nicht so publiziert wird und rauskommt, und bekommen die nichts mit.
Doch, sie bekamen es mit, und das ist das bis heute ein bisschen, ja, ist ein bisschen ein Mysterium letztlich. Also eben, es war so, wie wir gesagt haben, während des Kriegs war es normal, dass jeder Artikel an die Zensurbehörde geschickt werden musste. Wobei, ja, da kam auch, es war oft so, dass da eigentlich nicht viel zurückkam. Also der New Yorker, beim New Yorker, da war man sich gewohnt, zum Beispiel, dass diese Kriegsberichterstattungstexte einfach standardmäßig an die Zensur gingen, und da kam nichts zurück. Und nach dem Krieg, da gab es eben das War Department nicht mehr, es gab die Zensur nicht mehr, aber was bestehen blieb, war dieses Arrangement über Dinge, die die Atomwaffen betreffen. Also da gab es dieses National Security Argument, dass man sagt, bitte, bitte möglichst große Zurückhaltung, ja, wegen nationale Sicherheit, und die Medien haben sich daran gehalten und legten ihre Texte eben trotzdem dem War Department vor.
Also und quasi die Schere im Kopf quasi.
Ja, eigentlich schon, oder eine Art vorauseilender Gehorsam.
Ja.
Und jetzt im Fall dieser Geschichte von Hersey war es wirklich so, dass es der General, dass es Groves himself war, also der Chef über das Manhattan Project, der diesen Artikel gelesen hat, bevor er rauskam. Und das wusste man im New Yorker, als man ihn schickte, weil sie wussten, also sie haben tatsächlich hin und her überlegt, sollen wir es schicken? Sollen wir es nicht schicken? Wenn wir es nicht schicken, ist das Risiko, dass die hier am gleichen Tag irgendwie, wenn sobald sie Wind erhalten von diesem Artikel, dass sie bei uns in der Redaktion stehen und alles zumachen. Man hat sich dann dafür entschieden, es zu schicken, und man wusste auch, man geht da ein extrem hohes Risiko ein. Und das ist jetzt der mysteriöse Teil, es ging dann tatsächlich durch. Also das meiste aus John Herseys Artikel hat die Zensur überlebt, mit einigen Änderungen, einigen kleinen Zensuren, Aber Selbstkritisches blieb einfach drin, nämlich zum Beispiel auch Kritik am Militär. Also zum Beispiel, dass MacArthur, der verantwortliche Kommandant, der quasi Statthalter Amerikas in Japan, der ja der Besatzungsmacht führte, dass der zum Beispiel in japanischen Medien systematisch die Berichterstattung über die Atombomben unterdrückte. Das hat Hersey geschrieben und das ließen sie auch drin beim Militär. Und es gibt Spekulationen, warum das so ist. Zum Teil gehen die in die Richtung, dass halt, ja, dass man sagt, da waren auch persönliche Rivalitäten im Spiel, also dass die der Chef der Zensurbehörde vielleicht gar nichts dagegen hatte, dass sein Konkurrent ein bisschen schlecht aussah. Das ist aber letztlich spekulativ. Wir wissen eigentlich bis heute nicht ganz klar, warum die Zensur nicht genauer hinschaut. Vielleicht waren sie auch einfach schludrig. Das ist auch so ein Erklärungsversuch. Es ging nämlich recht schnell, bis der New Yorker den Text zurückerhielt. Ja.
Ja, gar nicht richtig gelesen vielleicht. Die Frage, die sich mir noch ein bisschen aufdrängt, ist, wir kennen ja heute haben im Kopf diese Bilder, diese Ruinen, die plattgewalzten Innenstädte, nichts steht mehr, vielleicht auch ein Bild des Atompilzes. Arbeitet Hersey mit Bildern? Also man redet ja dann immer von dieser Macht der Bilder. Du hast ja auch gesagt, er geht quasi nach Hause mit all diesen Schilderungen, mit diesen Erzählungen, von den Gräueln, von den Schrecken, nimmt er Bilder mit nach Hause?
Er hat Bilder dabei, aber sie werden nicht gebraucht. Man entscheidet sich, also Hersey und seine Redakteur, also seine Editors, seine Vorgesetzten, entscheiden sich recht früh dafür, dass sie bewusst nur mit Text arbeiten. Sie zeigen eine Illustration, also die Titelseite der Zeitschrift, das ist so eine sehr idyllisch aussehende Sommerszene, könnte in einem Park sein in New York, könnte vielleicht auch in einem Park in Hiroshima sein, da kommt auch einer vor im Text von Hersey, aber es ist eigentlich, also man hat keine Ahnung drauf, was innen kommt.
Ja.
Wobei, man muss sagen, der New Yorker hat auch diese Tradition, dass er quasi Illustrationen auf die Front nimmt, die nicht unbedingt eine Geschichte aufnehmen, die hinten dann als Text drin steht. Aber in diesem Fall, ja, hätte sich ja vielleicht angeboten, aber es war nicht so, es war einfach ein Text. Es gab eine kleine Karte von Hiroshima, sonst nichts. Man hatte mal überlegt, sollte man das illustrieren im Innern mit einem Atompilz, man hat das aber schlecht dann. Und die Explosionsbilder, die es gab, also es gab ja schon diese zwei, drei Aufnahmen, die wollte man nicht. Man fand auch, die waren schon ein bisschen abgenutzt, abgedroschen.
Mm.
Ja, also voll auf der Macht des Texts. Und seltsamerweise hat es nicht einmal Porträtfotos der Protagonisten. Die gab es zwar, Hersey hatte diese Leute fotografieren lassen, aber der New Yorker entschied sich eigentlich dagegen, die abzudrucken, verkaufte sie dann aber an andere Publikationen, die Story später nachdrucken. Also ja, wirklich nur Text. Ziemlich oldschool.
Okay. Ziemlich oldschool. Jetzt erscheint dieser Artikel. Wie schlägt Herseys Bericht ein? Also ist es ein Erfolg? Heute wissen wir, ja, es war ein Erfolg, insofern man erstmals von diesen Schrecken, von diesen grausamen Begebenheiten in Hiroshima erfuhr. Wie waren die Reaktionen auf diesen Bericht?
Sie waren sehr, sehr groß. Also am 29. August 1946 kam das Magazin an die Kioske, war sofort ausverkauft. Mm. Und die großen Zeitung, die Konkurrenz, die nahmen die Geschichte auch sofort auf und kommentierten sie und alle eigentlich positiv. Also man hatte da sofort eine Einigkeit, das ist ein großes, ein wichtiges Stück Journalismus. Und ja, es gab auch Medienhäuser, die sich selbst an den Vorwurf machen, Mann, wieso hatten wir diese Geschichte nicht? Weil sie war ja eigentlich da. Also es ist ja nicht so, dass Hersey mit Ausnahme dieser paar Berichte, die er da von den japanischen Wissenschaftlern über die Strahlung, die hat er quasi, ja, das ist etwas, was er in dem Sinn nicht Öffentliches herausgefunden hat, aber theoretisch hätten auch andere auf die Idee kommen können, wirklich diese Geschichte zu machen, dahin zu fahren, mit den Überlebenden zu sprechen, aber das hat einfach niemand gemacht, deshalb war es quasi sein Scoop, das Scoop des New Yorkers. Und ja, ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon schnell, oder, bei der Wirkung. Was hat es ausgelöst? Und ich glaube, was schnell sich durchgesetzt hat, war die Erkenntnis oder das Gefühl, hey, wir wissen jetzt, wie die atomare Apokalypse aussieht. Dank Hersey, dank diesem Text, weil er hat es menschlich gemacht. Er hat diese Totenstatistiken mit diesen unfassbar hohen Zahlen fassbar gemacht. Er hat auch den Amerikanern, die den Atombombenabwurf als ja patriotischen Kriegsakt betrachtet haben, er hat denen gesagt, seht her, so würde es bei euch aussehen, wenn eine Atombombe über eure Stadt heruntergehen würde. Und das hat wirklich einen Nerv getroffen. Also ABC, einer der großen Sender, der hatte dann ziemlich schnell am 9. September eine Doku-Serie gemacht. Und da trat dann auch ein Moderator auf und der sagte so am Anfang so, wir zeigen das nicht, um den Feind zu verteidigen, sondern wir zeigen das als Warnung. Was den Menschen von Hiroshima passiert ist, das könnte als nächstes überall passieren. Und das war so der Tenor vieler Kommentatoren. Hätten nicht die USA das Rennen gewonnen um die Atombombe, dann würde man vielleicht jetzt solche Artikel, wie sie Hersey geschrieben hat, über San Francisco lesen oder über New York oder über Washington. Das ist also auf großen Eindruck, ja, das hat einen großen Eindruck hinterlassen.
Und wie sah es politisch aus? Also das ist quasi die Reaktion der Gesellschaft, die da quasi auch ein bisschen Spiegel vorgehalten bekommt. Wie reagiert die Regierung? Wie reagieren die Militärs?
Also zuerst vielleicht beim Weißen Haus, weil also der Präsident Truman, der reagierte eigentlich öffentlich nicht darauf. Er wurde an einer Pressekonferenz gefragt nach seiner Reaktion zum Artikel und er sagte dann, ja, er lese den New Yorker nicht, das macht mich nur sauer, so etwas in diese Richtung. Aber hinter den Kulissen hat Truman Harry Stimson, seinen wichtigsten Militärberater oder Berater in Sachen Atomwaffen, er hat den beauftragt damit, er solle für Schadensbegrenzung sorgen, für öffentliche. Und von Truman selber eben hörte man dann eigentlich nicht mehr viel zum Thema, also der schwieg sich aus, aber einige Monate später, im Februar 1947, kam dann so diese große Replik der Regierung. Geschrieben von diesem Harry Stimson, der schrieb in Harper's Magazine, das ist ein Konkurrenzblatt, und da war damals eine Konkurrenz für den New Yorker, ein Gegenartikel mit dem Titel The Decision to Use the Atomic Bomb, also es war eine Verteidigung der Entscheidung, die Bombe einzusetzen. Und der hat das durchgezogen, sehr verteidigt, der hat auch versucht, die 100.000 Toten, von denen man damals gesprochen hat, zu relativieren. Und er rechnete vor, ja, eine Landinvasion, die hätte alleine auf Seite der USA 1 Million Tote zur Folge gehabt. Es war also eigentlich eine Bestreitung oder eine Relativierung der Vorwürfe oder der Tatsachen, muss man sagen, die Hersey in seinem Text beschrieben hat. Aber eben, es gab schon auch eine alternative Lesart, du hast am Anfang angeschnitten, es gab schon auch Kreise im Militär, die ein Interesse daran hatten, dass dieser Hersey-Text nicht zu sehr diskreditiert wird, weil er halt auch der Welt den Schrecken des US-Atomarsenals ziemlich klar vor Augen führt. Deshalb, es war jetzt nicht ein gewaltiger Pushback da von Seiten des Militärs, von Seiten der Regierung. Einerseits, weil es sich wahrscheinlich einfach auch nicht bestreiten ließ. Und zweitens eben, weil es durchaus noch, ja, eben zumindest in Kreisen das Gefühl gab, gut, wenn alle wissen, was wir anrichten können, ist das vielleicht im Hinblick auf den Kalten Krieg auch nicht so schlecht.
Alan, lass mich nochmals einhaken, ja, bei diesem Narrativ der Notwendigkeit, dass da auch von Stimson quasi ins Feld geführt wird. Also dieses Argument, Soldatenleben schonen, da stellt sich ja schon auch die Frage, wie glaubwürdig war das überhaupt? Denn es gibt ja auch in der neueren Forschung zum Beispiel prominente Stimmen, die sagen, die Bombe, die hätte gar nichts gebracht für den Kriegsverlauf. Es gab damals schon Generäle, zum Beispiel Eisenhower, die gesagt haben, oder die zumindest vom militärischen Nutzen nicht überzeugt waren. Und in der Tat, wenn man sich anschaut, zum Beispiel diese Flächenbombardements der japanischen Städte im Frühjahr 1945, vor allem auch von Tokio, die haben weitaus mehr Tote gefordert als dann die Atombomben. Also die japanischen Häuser waren meistens aus Holz. Die brannten dann natürlich lichterloh ab bei diesen Flächenbombardements. Und ja, deswegen kapitulierte Japan auch nicht. Also quasi dieses Argument, die Bomben, die hätten den Krieg beendet und verkürzt, das war ja nur in Teilen wirklich plausibel. Und ja, nach dem Abwurf der Bomben am 6. und 9. August spricht Kaiser Hirohito zwar am 10. August eine erste Kapitulation aus, aber es gibt dann innerhalb des Regimes gewisse Zerwürfnisse, man ist sich nicht einig. Und ja, bis zur formellen Kapitulation dauerte es dann nochmals schon einige Tage, also erst am 2. September wird formell kapituliert. Und muss man vielleicht auch noch bedenken, die Sowjets, die standen ja schon länger in der Mandschurei bereit, also in China, um in diesen Krieg gegen Japan einzugreifen. Es war auch ein Versprechen, das man den Alliierten gegeben hatte in Berlin, also nach dem Ende des Krieges in Europa, hatte die Sowjetunion zugesichert, innerhalb von 3 Monaten in den Krieg gegen Japan einzutreten. Und da kommt dann auch so ein bisschen das geostrategische Kalkül vielleicht zum Vorschein, warum diese Bomben gezündet worden waren. Also diese ganze Erzählung von der Notwendigkeit täuscht dann wahrscheinlich auch ein bisschen hinweg über die tatsächlichen Gründe, warum man diese Bomben letztlich gezündet hatte. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, was hat Herseys Artikel bewirkt? Also wir haben dieses Entsetzen vielleicht oder diese Bestürztheit in der Leserschaft, also in der amerikanischen Gesellschaft. Ja, das Militär, die Politik reagiert verhalten darauf. Was ist quasi die Legacy von Hersey? Also was ist das Vermächtnis?
Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten. Was man sicher festhalten muss, dass der Rüstungswettlauf des Kalten Kriegs, auch dieser frühen Phase, natürlich nicht verhindert wurde. Man kann auch sagen, es gab keine Abwürfe mehr von Atombomben nach Hiroshima und Nagasaki. Ja. Ob das jetzt eine Folge ist dieses einen Artikels, würde ich nicht sagen. Aber was man sicher sagen kann, ist, die Tonalität der Debatte über Atomkrieg, über den Einsatz von Atomwaffen, auch zum Beispiel über die Weiterentwicklung. Es war ja dann viel die Rede von der Wasserstoffbombe, die man als nächstes entwickeln und auch einsetzen wolle. Diese Tonalität, die kann man, das ist dokumentiert, das kann man nachlesen, die hat sich verändert. Und da war Herseys Artikel sehr wichtig dabei. Das war ein messbarer Meilenstein in dieser Debatte. Ja. Das, glaube ich, ist für ein journalistisches Werk, für einen journalistischen Artikel schon mal sehr viel.
Ja. Und da lässt sich dann ja auch wieder Oppenheimer ins Spiel bringen, der gesagt hat, dass die H-Bombe machbar ist, aber dass sie nicht wünschbar sei. Muss man vielleicht dann auch wieder lesen, vor dem Hintergrund dieser Berichterstattung, des ganzen Entsetzens, des Schreckens, der da plötzlich auch bekannt geworden ist. Und eigentlich müssen wir auch sagen, dass quasi Herseys Story, die er da bringt, letztlich dazu führt, dass wir heute überhaupt diesen Kult um Oppenheimer haben, also diese Erinnerungskultur vom Vater der Bombe, vom Manhattan Project, das da quasi den Krieg entscheidend in die Bahn gelenkt hatte. Das wäre ja ohne Hersey alles ganz anders in der Lesart. Also wir hätten vielleicht gar nie in diesem Ausmaß von den Schrecken erfahren oder erst Jahre, Jahrzehnte später. Also ohne Hersey in gewisser Weise keine Oppenheimer-Story, kein Kult. Und ja, in gewisser Weise ist ja dann dieser Film, von dem wir ausgegangen sind, dieser Oppenheimer-Film, vielleicht auch sowas wie ein Spiegel von unserer gegenwärtigen Erinnerungs- und Geschichtskultur. Also wie wir auf Geschichte blicken, wie sie instrumentalisiert wird. Also Oppenheimer als ein Stellvertreter von Wissenschaft, der warnt vor dem Desaster, der weiß um die Zerstörungskraft, dann aber auch so ein bisschen vereinnahmt ist von Politik, vom Geld, vom Militär. Und das bringt uns dann ja eigentlich zu einer Art Grundfrage, die wir uns immer wieder stellen, die sich die Wissenschaft immer wieder stellt: Braucht es mehr Hearseys? Also braucht es diese Emotionalisierung, diese Stories, die letztlich dann auch vielleicht sehr unmittelbar erfahrbar machen, was die Auswirkungen von Wissenschaft sind oder was genau passiert in der Welt. Also Hersey hat das ja eigentlich erfahrbar gemacht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und als Journalist würde ich sagen, unbedingt. Das ist immer noch eines der besten Wege und Mittel, auch Menschen zu überzeugen. Ja. Oder neue Menschen, neue Kreise auch zu erreichen, ist schon, also die Emotionalisierung, die hat ja einen schlechten Ruf in vielen.
Ja, ist ja nicht gerade wissenschaftlich, könnte man sagen.
Genau, und ja, es hat ja auch dazu geführt, also das könnten wir in einem anderen Podcast besprechen, die Folgen von Personalisierung, von Emotionalisierung des Journalismus, aber ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht einfach, das muss man nicht immer so kulturpessimistisch betrachten, wie das ja oft gemacht wird, wie auch gerade Politiker immer wieder sagen, oh Gott, es ist alles so emotionalisiert. Die Berichterstattung von Hersey über diese Folgen von Hiroshima sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es eben auch Emotionalisierung braucht. Ja. Und du hast jetzt Klima gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, eben wie wir kennen alle diese Zahlen, oder? 2%, wir wissen, wie viele Megatonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, all diese Faktenzahlen, wir kennen sie, aber oft braucht es dann eben den emotionalen Zugang, um das wirklich auch Menschen zu vermitteln, die vielleicht vorher ja auf stur geschaltet oder auf Durchzug geschaltet haben.
Braucht's einen Historienfilm über eine Klimakatastrophe, um uns klarzumachen, was eigentlich gerade abläuft? Jetzt wird es philosophisch.
ja, also ein Pessimist würde jetzt sagen, ja gut, wenn die Klimakatastrophe durch ist, dann ist niemand mehr da, der einen Historienfilm machen kann. Aber gut, also ich glaube wirklich, dass es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass Emotionalisierung nicht immer schlecht ist.
Ja, Alan, wunderbar. Vielen Dank für diese Geschichte über John Hersey und seine Berichterstattung über den Bombenabwurf in Hiroshima. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen mit dem nächsten Thema. Wir freuen uns bereits auf euch. Gebt uns ein Like, wenn ihr könnt, streamt die Folgen, erzählt es dem Nachbarn, der Nachbarin. Wir freuen uns, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.